Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoachin und die Stimme hinter der gleichnamigen Akademie, dem Insta-Account und Blog. In der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, welche Erwartungen wir an unser Kind mit Behinderung hegen, die viel mehr mit uns zu tun haben als mit unserem Kind. Ich teile mit dir ehrliche Einblicke aus 10 Jahren Mutterschaft und daraus, was ich mitnehmen konnte, was ich entdecken konnte, was meins ist und gar nicht so sehr das meines Kindes, was in Erwartungen drin lag. Und ich teile mit dir, was das für mich mit dem Druck von Förderung gemacht hat. Viel Freude beim Zuhören, beim Reinfühlen und Verstehen. Als ich vor ein paar Tagen einen Post veröffentlicht habe und einen Rückblick dazu gegeben habe, was ich meinen Ängsten sagen würde, wenn ich ihnen heute begegne, den Ängsten, die ich nach der Diagnose hatte, vielleicht auch entwickelt habe und wie es zu ihnen gekommen ist. Darüber möchte ich heute ein bisschen mit dir sprechen. Unter anderem steht da drin, dass ich mir gern gesagt hätte, du wirst dein Kind verstehen, selbst wenn Sprache auf sich warten lässt. Und ja, das war ein Riesenthema für mich. Eines, das ich ganz lange völlig unterschätzt habe. Denn wenn dein Kind auf die Welt kommt mit der Diagnose Down-Syndrom, bist du erstmal ohnehin mit ganz vielen Dingen beschäftigt, die erstmal andere Sachen sind als Sprache. Da geht es um das Stillen, generell später um das Trinken, das Anbahnen von fester Nahrung. Je nachdem, ob dein Kind zum Beispiel auch noch andere gesundheitliche Einschränkungen hat und Probleme hat, kann es da vielleicht noch um eine Sonde, Sondennahrung, ums Thema Verschlucken gehen. Man hat also eh schon zig Baustellen. Und da hinzu kommt dann noch das motorische Feld. Fängt dein Kind an, sich zu bewegen? Wie entwickelt sich das mit der Hypotonie? Kann dein Kind sich drehen? Durchläuft es die ganz normalen motorischen Entwicklungszüge, die ein neurotypisches Kind durchlaufen würde? Und wie gut kannst du es dabei unterstützen? Das heißt, du hast relativ früh einen großen Stab an Menschen, die dich unterstützen im Idealfall. Heilpädagogen, heilpädagogische Früherziehung. Du hast Therapeuten aus der Physiotherapie, der Logopädie, die an deiner Seite sind, die du befragen kannst. Du hast vielleicht gute ErzieherInnen oder hast auch andere Anlaufstellen gefunden, wie auf lavagna.com, die dich mit Wissen anderer Experten in Berührung bringen. Und etwas, das ich dir aus heutiger Sicht sagen kann, was mir damals noch gar nicht bewusst sein konnte, ist, dass mit dem mehr, was wir wissen, häufig auch mehr Ängste in uns eintreten, weil sie uns damit konfrontieren, was vielleicht schon da sein müsste. Und ich glaube, dass wenn Menschen über sich sagen, oh, ich bin nicht so geduldig, dann ist das nicht zwingend eine komplette Einzeleigenschaft. Natürlich wird es Menschen geben, die geduldiger sind als andere. Doch ich glaube, dass es in der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft mit Leistung umgeht, verankert ist, dass wir ein Stück weit ungeduldig sind. Und diese Ungeduld fördert eben, dass wir glauben, etwas tun zu müssen, in Aktion eintreten müssen, stellvertretend für unser Kind Verantwortung dafür übernehmen müssen, dass Entwicklung gelingen kann. Und ich möchte mit dir teilen, dass ich vor der Nichtentwicklung von Sprache am meisten Angst hatte. Sprache liegt mir so sehr am Herzen. Sie ist so sehr Ausdruck meiner Persönlichkeiten. Sie hat mir in so vielen Zeiten meines Lebens Kraft gegeben, ein Ventil gegeben, die Möglichkeit gegeben, neue Perspektiven einzunehmen und neue Möglichkeiten zu entwickeln, dass die Vorstellung, dass meinem Kind das nicht gegeben ist, brutal war. Wirklich, ich kann es nicht anders in Worte fassen. Das wirkte brutal auf mich. Und während ich das sage, entwickle ich schlechtes Gewissen, weil ich denke, ja natürlich, und es kommen auch Menschen und Kinder auf die Welt, die stumm sind, die gar nicht sprechen können werden. Doch aus heutiger Erfahrung weiß ich eben, dass das nicht stimmt. Aus heutiger Erfahrung weiß ich, dass Beziehung, das, was hinter Sprache steckt, was mir so wichtig ist, zu mir selbst, aber auch zu anderen Menschen, dass das über so viele andere Dinge einen Ausdruck, eine Verständigung finden kann, dass die Angst unberechtigt groß war. Und wir haben sehr früh angefangen, unser Kind zu fördern in Sprache. Das halte ich auch bis heute für total richtig. Und das war auch zu dem Zeitpunkt, wo noch keine weiteren Geschwisterkinder da waren, gut zu leisten. Und wir haben das super gerne gemacht. Wir haben gerne gefördert. Es hat Spaß gemacht, mit Tilly das frühe Lesen zu lernen. Es hat Spaß gemacht, mit Tilly Gebärden zu üben. Es hat Spaß gemacht, ihn darin zu erleben, wie er an seinem Ausdruck, an uns wahrnehmen konnte, wie viel Freude es uns macht. Und das ist vielleicht der Moment, wo wir hätten aufmerken dürfen. Zumindest dahingehend, dass einerseits Beziehung gestaltet wurde, weil er etwas tun konnte, indem er uns mitbegeistert. Und dass es gar nicht so sehr nur um die eigene Begeisterung über den Ausdruck geht. Ich kann mich erinnern, dass als Tilman noch sehr klein war und ich selber damals noch viel weniger Möglichkeit hatte, weil auf Instagram einfach noch nicht so viele pflegende Eltern so sichtbar waren, auch vor allem nicht so viele pflegende Eltern von Kindern mit dem Down-Syndrom, kann ich mich daran erinnern, dass ich natürlich immer Ausschau gehalten habe, wie weit sind denn andere Kinder? Gar nicht, weil ich bewusst in den Vergleich eintreten wollte, sondern weil es unbewusst Orientierung geboten hat. Orientierung, wo wir da gerade stehen, wie gut sich das entwickelt. Und Orientierung ist halt einfach der kleine Helfer der Ungeduld. Ist das hier noch okay oder müsste da mehr gehen? Und ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, bei der Entwicklung unserer Kinder immer hinzuspüren, woher der Druck kommt. Und natürlich wollen wir den manchmal gerne ans Außen geben und sagen, ja, ja, die Gesellschaft, die möchte ja auch, dass unser Kind irgendwann reinpasst. Und dann ist es schon wichtig, dass er sprechen kann, weil sonst fällt er hinten rüber oder findet keine Freunde oder findet keinen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt. Gleichsam sind viele Ängste, die wir haben können, erstmal in uns. Die meiste Kommunikation im Leben, die wir betreiben, betreiben wir intrinsisch. Da redet nicht mal jemand mit uns. Da hat vielleicht mal jemand etwas gesagt, etwas getan, auf eine bestimmte Art geschaut. Doch das meiste davon wird weitergeführt in uns. Ich möchte dich deshalb so sehr darauf aufmerksam machen, weil es so wichtig ist, dass wir als pflegende Eltern immer wieder verstehen, was fühle ich gerade? Denn unsere Emotionen sind so häufig der Antreiber und der Schlüssel zu unserem eigenen Verhalten, dass es fahrlässig wäre, diese Kraft zu übersehen. Es hat trotzdem eine Weile gebraucht, zu verstehen, dass es ab einem gewissen Punkt in meiner eigenen Erfahrung als pflegenden Mutter nicht mehr so gesund war, diese Angst vor fehlender Sprache zu haben und da heraus Förderung zu ermöglichen, selber zu Hause viel zu fördern, Intensivtherapiewochen zu ermöglichen. Und dieser Punkt kam erst, als die Erschöpfung ziemlich groß war. Die Einsicht darüber kam erst, als ich gemerkt habe, unser Sohn macht auch gar nicht mehr gerne mit im Förderthema. Unsere Beziehung leidet darunter. Und das kam erstaunlicherweise damals zeitlich überein mit der Pandemie. Und plötzlich gab es um mich herum massenweise Eltern, die mein Empfinden verstehen konnten, weil sie selber plötzlich so sehr aufgefordert waren, sich nicht schuldig daran zu machen, ihr Kind hängen zu lassen, Wissen zu verpassen, Bildung nicht zu ermöglichen, Chancen und Weichen für später und die Zukunft nicht zu stellen. Ich habe Eltern erlebt, die nach ein paar Wochen und dann Monaten sehr an ihre Grenzen gekommen sind, absolut berechtigterweise. Und ich habe erst an ihnen festgestellt, wie lange schon ich diese Grenzen einfach übergangen bin, aus Pflichtschuldigkeit und Liebe zu meinem Kind. Doch noch viel mehr aus der Angst heraus, schuld zu sein, falls es nicht richtig in Sprache kommt. Und ich glaube, dass das grundsätzlich für fast jedes Förderthema gilt. Auch in der Motorik, Feinmotorik. im sozialen Miteinander? Ist das, was wir darin fühlen, was uns stresst, die Ängste, die wir haben, ein guter Gradmesser dafür? Wie oft wir über unsere Grenzen gehen? Wie oft wir über die Grenzen der Beziehung zu unserem Kind gehen? Und das gar nicht massiv und indem wir extrem gemeine und schlechte Eltern sind, sondern so, dass etwas in uns daran Schaden nimmt. Ich wünschte, ich hätte meinen Ängsten sagen können, dass ich entscheiden darf, so viel zu geben, wie für mich, für uns als Familie, mit allen Geschwisterkindern gut möglich ist. Dass ich viel bewusster darüber bin, wie sehr ich mein Bestes gebe. Und dass dann hinzukommt, dass mein Kind auch sein Bestes gibt. Und dass beides keinen Einfluss darauf hat, wie das Endergebnis aussieht. Dieses Jahr wird mein Sohn 10. Ja, er spricht. Er spricht verwaschen, undeutlich. Nicht immer in vollen Sätzen. Wenn es für ihn leichter und bequemer ist und er weiß, dass wir das dolmetschen, gibt es das eine Wort, trinken. Und die Erwartung, dass ich einen Becher hole oder das einschütte, obwohl er das schon längst selbstständig kann. Oder um mich einfach nur zu informieren, dass er jetzt vorhat, in die Küche zu gehen und sich was einzuschütten. Und ich schäme mich sehr dafür, mich daran zu erinnern, dass ich manchmal damals dachte, wenn ich andere Kinder im Alter von 10 oder 11 gesehen habe, dass es irgendwo heimlich in mir drin den Gedanken kam von, hätte man dem Kind nicht mehr Unterstützung geben können. Mir blutet das Herz mir selbst gegenüber, wenn Menschen das über Tillmann und über mich denken könnten. Denn ich sehe dieses Kind, wie es wirklich alles gibt, wie es clever ist, wie es sich toll entwickelt, wie es für sich einstehen kann, wie es Interessen entwickelt, wie es uns mitnehmen kann in seine eigene Welt, und die ist sprachlich eben kleiner als die von anderen Menschen. Und das liegt zu Teilen vielleicht auch einfach darin, wie sein Tempo ist und das Potenzial, das er überhaupt hat. Und ich bin es leid, immer hinzugucken und zu suchen, was noch mehr gehen muss, was ich noch mehr tun kann, was er noch mehr tun kann, um mehr zu erreichen. Ich möchte, dass mein Kind irgendwann über sich sagen kann, so wie ich bin, bin ich gut. Ich bin genug. Und ich kann das nur erreichen, indem ich es selbst glaube. Nicht über mein Kind, sondern zuallererst über mich. Ich fördere genug. Ich leiste genug. Ich sehe mein Kind genug. Und ich tue mein Bestmögliches als Mutter. Und ich wünsche jeder pflegenden Mutter, dass sie viel früher mit dem eigenen Empfinden in Kontakt kommen würde, mit dem eigenen Erleben von, was sind gerade meine Kapazitäten, was ist gerade dran. Ich wünschte, es würde viel eher ein Maß an gesunden Grenzen erlebt und aufgezeigt werden, aus dem heraus so viel Sicherheit, so viel Vertrauen, so viel Gelassenheit entstehen darf. Weil es dadurch nämlich auch viel leichter wird. Es wird leichter, langfristig dein Kind immer wieder zu fördern. Es wird leichter für dein Kind, mit dir in Förderung einzutreten, weil ihr nicht um etwas kämpft, weil ihr nicht eine Errungenschaft erwartet, von der ihr gar nicht wisst, ob ihr sie erreichen könnt, sondern weil ihr einfach aus Freude am Miteinander, am Üben und am Lernen in Förderung eintretet. Ich möchte gar nicht den Eindruck erwecken, dass ich nicht trotzdem Ängste habe. Ich habe die, auch in Bezug auf Sprache, immer noch. Ich habe sie dann, wenn ich im SBZ bin und Menschen, die tagtäglich im Umgang sind mit anderen Kindern mit Behinderung und Entwicklungsverzögerung, die Sprache meines Kindes nicht verstehen können, obwohl sie für mich schon ziemlich glasklar klingt. Es ängstigt mich, wenn TherapeutInnen und PädagogInnen die Welt meines Kindes nicht verstehen, weil sie nicht gut genug hinhören. Es ängstigt mich, weil ich irgendwann nicht da sein werde, um meinem Kind meine Stimme zu leihen, falls seine nicht für ihn reicht. Das macht mich unendlich traurig. Doch es ist eine Fiktion in meinem Kopf. Denn tatsächlich, auch wenn ich diese realen Momente erlebe, mit Menschen, die mein Kind nicht verstehen, die nicht adäquat reagieren können, die sich nicht in das Erleben eines Kindes eindenken, um dann vielleicht die verwaschene Sprache besser verstehen zu können. Neben diesen realen Situationen gibt es mein Kind, das die dritte Klasse besucht, einer integrativen Schule, das Freunde gefunden hat, selbst wenn Freundschaft nicht bedeutet, ständig Playdates zu haben oder zu den Geburtstagen der anderen eingeladen zu werden. Mein Kind erfährt Freundschaft, Zugehörigkeit, Verständnis. Es erfährt Hilfe. Es erfährt den Stolz darüber, verstanden zu werden, so wie er sich ausdrücken kann. Ich wünschte, dass ich das mir selbst zeigen könnte. Mir, wie mein Kind groß wird. Mir, wie mein Kind in Therapieeinheiten sitzt, wie es zu Hause mit mir am Tisch übt. Ich mit dem Gedanken im Kopf, dass ich diejenige bin, die die Übung beendet, die am Tisch sitzend arbeitet. Ich wünschte, ich hätte den Ausblick darauf gehabt, weil ich dann mit etwas in Kontakt wäre, was all die Ängste antreibt, die ich um Sprache hatte, nämlich diese tiefe Liebe zu meinem Kind, das Vertrauen, dass es ihm gut gehen wird, weil ich dann viel eher, gelassener, geduldiger, besser in Beziehung geblieben wäre. Wir haben heute eine tolle Beziehung. Ich liebe mein Kind. Ich liebe, wie er nach Hause kommt, wir losmachen, um die anderen abzuholen und das Erste, was er mich im Auto fragt, ist: Und Mama, wie Arbeit? Und ich sage, auf Arbeit ist alles okay. Cool, Schule auch. Ich liebe es, wie er Kinderlieder mitsingt oder Musik aus dem Radio, bei dem es ihm leichter fällt, die Vokale mitzusingen, die langgezogen sind, als die Wörter, die zu viele Konsonanten haben. Ich liebe es, wie ich nachts nochmal gehe und ihn zudecke, er manchmal wach wird, ich mich nochmal neben ihn liege, er mich festdrückt und sagt, ich dich auch lieb. Wir bemessen unserem Verstand der Errungenschaft von Leistung, Wissen und Bildung viel bei. Nicht ohne Grund, weil wir als Erwachsene so oft gesagt bekommen haben, dass es gilt, uns mehr anzustrengen, besser zu sein, etwas besser zu können. Doch ich glaube, die wirklich wichtige Sache, die wir lernen dürften, ist, dass wir den Qualitäten begegnen, die in uns liegen, in unseren Kindern. Denn vielleicht müssen wir gar nicht mehr können, mehr erreichen, mehr sein, mehr haben. Vielleicht müssen wir einfach nur mehr wertschätzen, wer wir schon längst sind. Ich wünsche dir, auf dem Weg der Sprachentwicklung mit deinem Kind zu sehen, wie dein Kind dich anschaut, zu fühlen, wie es nach dir greift, auf deinem Schoß sitzt, sich tragen lässt. Ich wünsche dir, dass du wahrnimmst, wie er interagiert, wie Dinge nachgeahmt werden, die du ganz selbstverständlich vormachst, wie Wissen in dein Kind einfließt, das gar nichts mit Sprache zu tun hat. Und ich wünsche dir, dass in all dem die Beziehung, die ihr hegt, ganz ungemindert freudvoll, liebevoll und vertrauensvoll sein darf. Dein Kind wird so weit kommen, wie es kommt. Und genau so wird es gut sein. Und ich weiß, dass es schwer ist, das zu glauben, schwer ist, das auszuhalten, dass es traurig machen kann. Doch ich weiß eben auch, wie es ist, da zu stehen, wo ich jetzt bin, in viel größerer Akzeptanz, viel größerem Frieden und mit viel weniger Druck, in einer Beziehung zu einem Menschen, der mir die Welt bedeutet. Alles Liebe für dich und dein Kind.